Ich bin positiv aufgeregt, weil ich mich freue auf diese Predigtreihe, in die wir starten, auf der ihr alle schon Platz genommen habt, das ist gut, oder die ihr hoffentlich vorweggenommen habt. Es geht in der Predigtreihe, in der wir uns in den nächsten 6 Wochen beschäftigen, um unsere DNA. Da könntet ihr jetzt eigentlich schon durchblättern, wisst ihr, was in den nächsten 6 Wochen kommt und könntet nach Hause gehen. Aber es ist ja gut, Dinge immer wieder zu vertiefen, einen Gedanken mehr damit zu verschwenden. Und jetzt haben wir 1,5 Stunden Zeit und die reizen wir auch voll aus, um alle Gedanken darauf zu fokussieren, uns damit zu beschäftigen, das in uns aufzusaugen und zu gucken, hey, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun und wohin geht's in die Zukunft? Denn das hat ganz viel mit der Zukunft unserer Gemeinde zu tun, so viel sei schon mal verraten. Ich möchte so im ersten Teil der Predigt möchte ich sowas Grundsätzliches sagen zu dieser Predigtreihe, die etwas Besonderes ist. Also ich sag mal, alle Predigtreihen sind natürlich immer was Besonderes, aber diese ist schon etwas ein Ticken mehr besonders, weil sie tatsächlich etwas den Rahmen aufspannt für das, was uns als Gemeinde in den nächsten Jahren begleitet, was uns als Gemeinde auch prägen soll. So, und deswegen möchte ich so ein bisschen mehr auch ausholen, warum diese Predigtreihe und was steckt eigentlich dahinter. Also ein bisschen euch mit reinnehmen. Hier und da ist das schon passiert in der Vergangenheit, da haben wir das mal erwähnt, in Leitertreffs oder so sind wir schon mal so ein bisschen, haben das angerissen. Und jetzt machen wir das nochmal alle zusammen. Meine Frau und ich war vor, ich weiß es gar nicht mehr, 7 Jahren oder so, waren wir in Indien und haben uns dort ein Kinderheim und eine Gemeinde angeguckt. Und Indien ist ja nun eine ziemlich andere Kultur, das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Also sie sehen nicht nur anders aus, sie sprechen anders und die essen auch andere Sachen als wir und die feiern auch anders Gottesdienst als wir. Und wir hatten das Vorrecht, in unterschiedlichen Gottesdiensten zu sein. Es waren häufig so kleine Hausgemeinden mit 40, 50 Leuten, die alle zu so einem Netzwerk gehörten. Und das, was du jedes Mal erlebt hast, ist, du bist da hingekommen zu den Leuten irgendwo nach Hause. Und da hatten die dann Raum und dann saßen da schon ganz viele Leute irgendwo auf ihren Teppichen, alle auf dem Fußboden. Und dir als Gast gebührte der Ehrenplatz. Und der Ehrenplatz war, also früher hatte man im Garten, kennt ihr noch diese alten Stühle, diese Plastikstühle, die man im Garten hatte? Ja, zum draußen sitzen, wenn man gegrillt hat, diese, die du für 3 Euro bei, keine Ahnung, Zimmermann und so kriegst. Das war der Ehrenplatz und der gebührte dir als Gast und auch dem Pastor dort. Und gut, jetzt ist man ja irgendwie und denkt, hey, ich will gar nicht so einen Ehrenplatz. Komm, ich setze mich zu dir auf den Boden. Aber die haben dich gar nicht gelassen. Die haben gesagt, nein, du musst da sitzen. Geh da hin, das ist dein Ehrenplatz. Also das war schon sehr besonders. Nicht nur der Gottesdienst an sich, wie der war 1000-mal lauter als hier. Auch wenn man nicht viel verstanden hat, so auf Hindi. Aber es gab dann noch einen Gottesdienst. Da sind wir zu Leuten nach Hause gegangen. Das war so ein halber Keller. Und es war mal wieder der Strom ausgefallen. Ja, passierte häufiger. Und da ist es, hier ist es ja manchmal auch warm, ja, aber da ist es heiß, also das war irgendwie so 40 Grad. Und wenn du dann in so einen Keller reingehst, wo schon viele Leute sind, dann denkst du, oh, hier ist Nebel. Also mega schwül, du fängst sofort an zu schwitzen, obwohl du vorher auch schon ordentlich geschwitzt hast. Und jetzt war noch Strom ausgefallen, das heißt, die paar Ventilatoren, die da hingen, die gingen auch nicht. Gut, jetzt hat man da Platz genommen auf seinem Ehrenplatz, das war schon toll, aber weil es so heiß war, sind dann Leute zu dir gekommen und dann haben die dir erstmal für 2 Stunden zugewedelt. Frischluft. Liebe Gäste, so weit sind wir noch nicht. Aber frag doch mal deinen Nachbarn, wenn der Teil dieser Gemeinde ist, ob er nicht Lust hätte. Nein, wir sind bemüht, auch unsere Lüftungsanlage noch weiter zu verbessern, damit das irgendwann alles richtig läuft. Aber ich meine, das war schon ein bisschen unangenehm. Ja? Also steht jemand vor dir und wedelt dir 2 Stunden lang zu. War nett, weil es war tierisch heiß, man geschwitzt ohne Ende, ein bisschen Frischluft ist ja gut, aber es war eher unangenehm. Und ich habe, was für eine andere Kultur ist das eigentlich, in die man da so eintaucht? Es ist so völlig anders als das, was man hier gewohnt ist, hier in Deutschland. Ja, also da bietet man dir vielleicht immer noch ein Glas Wasser an, das ist okay, aber da wird sich niemand bei dir hinstellen und ordentlich rumwedeln, damit du ja frische Luft hast. Also ein völlig anderes Setting, in das man dort hineinkommt. Und wenn wir uns mit unserer DNA beschäftigen, dann geht es auch um Kultur. Wie wird eigentlich unsere Gemeinde wahrgenommen? In was kommt man eigentlich hinein? Weil überall dort, wo Menschen zusammentreffen, passiert etwas an Kultur, in dem Miteinander, wie man miteinander unterwegs ist, wie man Dinge gestaltet. All das ist Kultur und das kann man aktiv gestalten. Und du kannst auch musst du dich noch nicht mal in den Flieger setzen und irgendwie nach Indien fliegen, um eine andere Kultur zu erleben. Du kannst einfach mal vergleichen, wie ist es bei dir zu Hause und wie ist es beispielsweise in einer Bank. Also du musst noch nicht mal in der Bank arbeiten. Du gehst in eine Bank und dann sagst du nicht, ey, lieber Kreditberater, ich hätte mal ein paar tausend Euro, ich würde mir gerne ein Haus kaufen. Sondern du gehst in eine Bank und wenn du einen Kredit haben möchtest, ziehst du dich vermutlich einigermaßen schick an, weil du weißt, was dich erwartet. Du gehst durch diese Tür und indem du durch diese Tür gehst, trittst du fast in eine andere Kultur ein. Man ist höflich, man ist zuvorkommend, man bietet dir einen Kaffee an. Die Leute sind gut angezogen, sie sind freundlich, selbst wenn du patzig bist, sind sie noch freundlich, wenn sie es schaffen. Du sprichst sie mit sie an und wenn du nach Hause gehst, ist es anders. Da läufst du noch mal in kurzer Hose rum. Oder auch nur mit Unterhose oder was auch immer, setzt sie auf die Couch, trinkst dein Bier und deine Frau oder dein Mann oder deine Kinder sprichst du selten mit sie an. Sondern mit du. Das sind unterschiedliche Kulturen. Da hat man noch gar nicht unbedingt etwas definiert. Der eine oder andere wird sowas Ähnliches vielleicht zu Hause hängen haben, so Familienregeln, wie sollen wir miteinander umgehen, was ist uns wichtig. Und meistens ist es ein nettes Geschenk, das hängt man sich an die Wand und vielleicht hat man auch mal drauf geguckt. Die sind schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Wenn die Lichter aus wären, könnte man vielleicht ein Ticken mehr lesen. Das ist schon ganz nett. Wir sagen bitte und danke. Also Umgangsform. Wir haben uns lieb. Wir vergeben einander. Und da ist so ein bisschen aufgeschrieben, hey, wie wollen wir eigentlich in einer Familie miteinander umgehen? Auch das versucht, so etwas wie Kultur zu beschreiben. Wie möchten wir eigentlich den Umgang miteinander haben? Wie wollen wir hier eigentlich miteinander leben? Und das ist ja schon ein sehr spannendes Thema. Du könntest mal auch auf deiner Arbeitsstelle vergleichen, was für eine Kultur haben wir dort eigentlich? Wie ist das miteinander? Welche Dinge stehen ganz oben? Also es wird ja zum Beispiel mal gesagt, der Kunde ist König. Wenn du am Ende des Tages merkst, hey, eigentlich wollen die Alter doch nur mein Geld, dann ist Kunde doch nicht König. Oder in der Arbeitswelt, ja, wie gehen Kollegen miteinander um? Ist es eigentlich immer nur Druck? Du musst Leistung bringen oder ist der Mitarbeiter doch irgendwie das wertvollste Gut, was ein Unternehmen hat. Also das kann man relativ schnell herausfinden. Und du kannst dir mal so überlegen, wie ist das in deiner Firma, da wo du arbeitest, wie ist da die Kultur? Und im Vergleich dazu, wie ist die Kultur zu Hause, wie gehen wir da miteinander um? Und du kannst natürlich jetzt auch den Griff machen und sagen, wie ist eigentlich die Kultur in unserer Gemeinde? Und dann hätte man erstmal einen Ist-Zustand, wie wir hier miteinander umgehen, was wir wollen. Und wir haben gemerkt, es ist wichtig, nicht nur den Ist-Zustand beschreiben, sondern zu sagen, okay, wie soll Gemeinde denn eigentlich sein? Worauf steuern wir eigentlich hin? Weil es ist gut, sich immer Gedanken über etwas zu machen, um Ziele zu erreichen oder um etwas zu gestalten. Und Kultur kommt von Kultur, also Ackerbau, da kann man dran arbeiten, da kann man etwas tun. Und wir haben gesagt, wir glauben, das ist wichtig für uns als Gemeinde, dort ein paar Flöcke einzuschlagen, weil klar ist, eine gesunde Kultur, die passiert nicht einfach durch Zufall. Es macht Peng und dann haben wir ganz tolle Kultur. Die ist einfach da, ist kein Unfall, sondern Kultur will gestaltet werden, ganz bewusst. Das nennt man dann kultivieren. So, wenn ich arbeite ja gerade wieder in der Schule, so einen Tag die Woche, und wenn ich meinen Schülern erlauben würde, zu spät zu kommen, dann würde sich das auch sehr schnell kultivieren. Dann wäre das normal, man kommt bei einem rein, das kann man zu spät kommen. Ja, also Pause, mach mal 10 Minuten länger, das ist dem egal. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Ich brauche mich vorne nicht mal hinstellen, also bei mir ist das nicht so, aber ich brauche mich nicht vorne hinstellen und sagen, ihr dürft alle zu spät kommen. Wisst ihr, was das Lustige ist? Wenn ich bei einem Schüler das 2-mal unkommentiert stehen lasse, er kommt zu spät, schlägt sich das auf die ganze Gruppe nieder. Und jeder weiß, ha, Bayern rein, das ist Pünktlichkeit, hat keinen Wert. Wir können so spät kommen, wie wir wollen. Also Kultur gestalten wir dadurch, indem wir entweder Dinge zulassen und erlauben oder wir bewusst Dinge kreieren und tun. Also ich kann bewusst etwas tun. Ich kann meine Schüler wertschätzen. Das mache ich ganz bewusst. Dann sage ich Dinge oder wenn man sich vorstellt, sag mal, hey, stell mal deinen Nachbar mit den Dingen vor, die ihn besonders ausmachen, was er ganz gut kann. Dadurch schaffe ich eine Kultur von Wertschätzung, von Ehre. Oder ich schaffe auch eine Kultur dadurch, dass ich Dinge zulasse. Ich lasse sie einfach laufen. Da muss man immer gucken, was will man denn am Ende eigentlich haben? Übertragen wir das mal auf Gemeinde. dann bedeutet das beispielsweise so, wenn der Dienst oder meine Mitarbeit, wenn das völlig egal ist, also Hauptsache man bringt sich irgendwie ein, das ist schon nett und ja, das ist ja ehrenamtlich und so, ne, und was kann man denn erwarten, dann ist es ziemlich egal, wie die Toiletten beispielsweise aussehen, ja, also dann macht man das halt so, wie man es macht. Oder wenn das bei uns so der Standard wäre, dann könnte ich mich hier sonntags morgens hinstellen und dann würde ich mal gucken, was ich euch erzähle. Oder Kinderkirche, oh ja, heute Morgen, ja, was machen wir denn miteinander? Vielleicht gucken wir heute einen Film oder wir basteln oder mal gucken, aber ich habe leider gar nichts dabei. Ich bin nicht vorbereitet, weil es ist gar nicht so wichtig, was ich tue. Wenn ich aber hingegen sage, hey, wir möchten miteinander sagen, wir wollen nur das Beste geben, wir wollen leidenschaftlich unser Bestes geben, in dem, was wir tun, dann kann ich jeden besten Gewissens auf die Toilette schicken und er wird nicht mit dem Bild nach Hause kommen, oh, so ist also Kirche, sondern wow, so ist Kirche? Cool. Dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass wenn jemand hier vorne steht, ihm nicht gerade eben was eingefallen ist, sondern dass er in der Vorbereitung sich hingesetzt hat und leidenschaftlich das Beste gibt, leidenschaftlich bei Gott das Beste gesucht hat und auch hier leidenschaftlich das Beste gibt. Und das gilt letztlich in allen Bereichen. Was macht uns aus in dem Miteinander? Was wollen wir eigentlich? Wo soll es hingehen? Was soll uns ausmachen? Ich habe ja gerade schon gesagt, wie das bei meinen Schülern wäre. Ja, es kommt ein Neuer dazu und der nimmt sofort auf, wie die Kultur da ist. Oder wenn du in ein anderes Land gehst, du saugst diese Kultur auf und du wirst dich ihr anpassen. Das ist ein Phänomen bei Kultur. Du übernimmst die Dinge, außer du bist ein Kulturpräger, aber das, da gehört auch was zu. Kultur ist eine unfassbar starke Kraft, um Dinge zu gestalten, die auf uns Menschen einwirkt. Kultur ist sogar so wichtig und auch Kultur in Gemeinde ist so wichtig, dass sie wichtiger ist als irgendwelche Programme. Uns Gedanken darüber zu machen, wie soll eigentlich die Kultur in unserer Gemeinde sein, wir planen, wichtiger als jedes Team-Meeting, was wir haben, ist wichtiger als das hauptamtliche Team, was wir haben, ist wichtiger als was auch immer, ist wichtiger als jede Aktivität, weil durch Kultur, durch das, wie wir miteinander unterwegs sind, all die Dinge geprägt werden. Ich habe mal so ein kleines Schaubild für euch, um das ein bisschen nachvollziehen zu können. Warum wirkt Kultur so stark? Im Kern all der Dinge, was man tut, was man macht, steht ein Warum. Was treibt uns eigentlich an? Warum gibt es uns als Kirche? Kannst du sagen, warum gibt es uns als Firma oder warum haben wir Ehe? Oder, aber warum gibt es uns als FCG Oldenburg? Warum gibt es Kirche überhaupt? Und da drin steckt die Frage nach, was hat Gott eigentlich für einen Plan? Was ist Gottes Zielsetzung mit dieser Gemeinde? Das ist die Frage nach Visionen, die wir mal so umschrieben haben, oder als Mission. Wir wollen Jesus Christus nachfolgen, wir wollen Gemeinschaft leben, wir wollen Menschen dienen. Das führe ich nicht weiter aus. Das ist so die Zielrechnung. Warum gibt es uns eigentlich? Und der nächste Punkt ist dann das Wie. Daraus erwächst das Wie. Wie wollen wir diesen Auftrag umsetzen? Wie soll das geschehen? Das Miteinander, die Dinge, die wir tun, wie soll das aussehen? Welche Werte prägen unseren Umgang, unsere Haltung, unsere Zusammenarbeit, all das, was wir tun? Und erst daraus erwächst dann das Was. Wir sind häufig dabei und denken, oh, wenn wir das oder das Programm hätten oder wenn wir das Event machen oder diese Aktion, dann wird das und das passieren. Aber viel entscheidender ist, wie wir Dinge tun. Ich kann einen zweiten Gottesdienst machen. Und der wird so, ja, schön, dass du da bist. Völlig leidenschaftslos. Kannst dir völlig schenken. Aber wenn dieser Gottesdienst etwas ist, wo Menschen Gott erfahren können, der leidenschaftlich ist, wo Menschen herausgefordert werden, wo Menschen gefördert werden, wo wir mutige Dinge tun, dann verändert es etwas. Es kommt immer erst das Wie, wenn man Dinge klug angeht. Als erweiterte Gemeindeleitung haben wir das komplette Jahr 2016 eigentlich damit verbracht, uns Gedanken darum zu machen, wie soll Gemeinde denn an dieser Stelle aussehen? Wie soll diese dieser Umgang miteinander sein, die Haltung, die man hat, anderen gegenüber, den Dingen, die wir machen, wie soll das eigentlich aussehen? Wie sieht das nach Gottes Bild aus? Und was ist das, was für uns als Gemeinde letztlich Gültigkeit haben soll? Und dabei ist wichtig, auch im Hinterkopf zu haben, oh, da stehen ja gar nicht so Punkte in diesem Flyer, den man da durchlesen könnte, drin, die mir jetzt wichtig wären. Aber wir haben gemerkt, hey, du kannst eine Liste von 100 Dingen haben. Die sind alle irgendwie auch wichtig. Aber wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Also haben wir gesagt, okay, es gibt bestimmte Dinge, und zwar 6 sind das, wo wir sagen, die haben einen besonderen Wert, die wollen wir besonders hochhalten, die wollen wir kultivieren und hochhalten. Weil wir glauben, wenn wir diese Punkte kultivieren, dass unsere DNA wird, dann wird die FCG Oldenburg mehr und mehr zu diesem Ort, der so attraktiv ist, dass Menschen nicht anders können, als mit Gott zu connecten. Weil das ein Ort wird, von dem Gott letztlich träumt, wo Gott sich auch wohlfühlt in diesem Miteinander. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge auch auf unser persönliches Leben übertragen, wird auch das seine Auswirkung haben. Und ich glaube, Gemeinde hat dort Prägekraft. Du kommst hierher, es prägt dich etwas und du nimmst diese Dinge wieder mit nach Hause. Das ist das Prinzip letztlich auch von Kultur. Wir haben uns überlegt, ja, oder ihr könnt jetzt fragen, warum steht denn da DNA drauf, nicht Werte oder Kultur oder sowas. Aber in der Bibel findet man, dass Paulus etwas darüber schreibt, Gemeinde ist etwas wie ein Körper. Er erzählt davon, den Bibelvers habe ich nachher auch nochmal, von Augen und Armen und Beinen. Und Gemeinde, Leib Christi, ist etwas wie ein Körper. Und wir haben überlegt, okay, dann ist DNA, also dieses Molekül, was die Erbinformation beinhaltet, eigentlich ein tolles Symbol dafür, welcher Gedanke hinter dem Ganzen steckt. Nämlich, egal in welchem Bereich dieser Gemeinde du hineinpiekst, in welches Körperteil FCG Oldenburg hineinpiekst, überall dort sollst du letztlich diese Erbinformationen rausziehen können. Noch eine kleine Bitte, nimm's persönlich, weil du bist Gemeinde, okay? Du machst die Gemeinde aus, nicht in Gebäuden, nicht sonst irgendwas, sondern wir, die wir zusammen sind, machen Gemeinde aus. Also lass uns das persönlich nehmen. Und es geht nicht um Regelkatalog, ne? Also das ist, glaube ich, sondern um eine Kultur, die uns positiv prägt, wo Gott gerne zu Hause ist. Genau, und wo auch wir letztlich gerne zu Hause sind, davon bin ich überzeugt. Lass uns mal mit dem ersten Punkt starten, der steht da auch schon. Da heißt es, wir sind Familie. Und ich habe gedacht, in jeder guten Familie muss man mindestens einmal gemeinsam Eis essen gehen, oder? Und deswegen essen wir jetzt alle gemeinsam ein Eis. Jetzt kann niemand mehr sagen, ich bin leer nach Hause gegangen. Vielleicht könnten die Helfer, wenn alle ein Eis haben, noch hinten in den Kinderräumen einmal schnell was reingeben. Das wäre großartig. Denn auch die gehören zu unserer Familie. Ja, was erzählen, aber danke. Das ist sehr lieb. Ich würde so gerne, weil mein Mund ist so trocken. Danke. Heißt also, jetzt können wir uns auch als Familie bezeichnen, weil wir haben alle zusammen schon mal ein Eis gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ansonsten habt ihr dieses kleine Heftlein vor euch und wenn ihr das aufschlagt, gleich auf der ersten Seite könnt ihr das mitlesen. Und da heißt es, wir sind Familie. Und was verstehen wir darunter? Ich kann das selber nicht lesen. Gemeinsam schaffen wir ein Zuhause. Hier sind alle Menschen willkommen. Wir sind gerne Gastgeber. Als Familie sind wir füreinander da und können uns aufeinander verlassen. Ich habe das nochmal unterteilt in drei Punkte, wo ich euch kurz mit reinnehmen darf. Ihr habt ja ein Eis, deswegen darf ich heute länger predigen. Mir geht es eigentlich nur um die Überschrift. Wir sind Familie, die gemeinsam ein Zuhause schafft. So, das heißt, wir sind nicht irgendwie ein Verein Gleichgesinnter. Wir sind kein Fußballverein, auch wenn es sowas wie Mitgliedschaftsantrag gibt. Wir sind auch keine NGO, die gute Sachen voranbringt. Wir sind auch kein Unternehmen, was irgendwelche Erfolgsstatistiken erfüllen muss. Wir sind auch kein Fanclub von irgendjemandem, sondern wir sind Familie, und zwar Familie Gottes. Da heißt es in Epheser 2, Vers 19, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Und in der Bibel findest du immer wieder dieses Bild von Familie. Da heißt es Gott, unser Vater. Wir hatten das vorhin im Vater unser. Gott, unser Vater. Jesus wird als Bruder bezeichnet. Die Christen untereinander haben sich mit Bruder und Schwester angesprochen. All das gibt dieses Bild von Familie wieder, was du häufig in der Bibel findest. Etwas, was ja etwas ausdrücken soll. Ich komme selber aus einer, würde ich sagen, großen Familie. Ich habe 6 Geschwister. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, also 6 Geschwister reichen schon. Ich habe vielleicht einen oder ich habe keinen oder wie auch immer. Aber so viele, alle meine Geschwister. Kannst du mal deinen Kollegen erzählen? Ah, ich habe seit gestern habe ich übrigens 300 Geschwister. Wo gehst du denn hin? Die Frage ist aber ja gar nicht nach Größe, wie groß oder klein ist eine Familie, sondern die Frage ist ja, was macht Familie denn aus? Wie wird man denn Teil einer Familie? Dadurch, dass ich mich besonders anstrenge, eine Leistung erbringe, dass ich das Gleiche denke oder dass ich einen Mitgliedschaftsantrag ausgefüllt habe oder wie komme ich in eine Familie hinein? Gut, das werdet ihr mir alle beantworten können. Man wird hineingeboren. Und das Prinzip gilt auch in der Familie Gottes. Du wirst hineingeboren. Wenn du sagst, ich folge Christus nach, wirst du in eine Familie hineingeboren. Die Bibel spricht von Wiedergeburt. Und nun ist Familie ja schon auch etwas, wo man sagt, hey, vielleicht habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit Familie gemacht. Eigentlich ist Familie kein Bild, was für mich positiv besetzt ist. Da möchte ich dich an dieser Stelle, hey, ermutigen, nochmal einen Blick darauf zu werfen, wie sieht Gott denn Familie? Hey, ist es schlimm, was passiert ist? Aber diese Dinge zu übertragen auf Familie, und Familie ist immer so, ist, glaube ich, riskant und wird dem auch nicht gerecht. Und da möchte ich ja ermutigen zu gucken, hey, was sagt Gott zu Familie? Weil ich glaube, Gottes Verständnis davon ist ein absolut geniales. Seine Grundidee von Familie ist großartig. Familie bietet einen Schutzrahmen, in dem man heranwachsen kann. Unser kleiner Sohnemann, der soll geschützt und unsere Tochter geschützt heranwachsen können. In einer Familie soll man bedingungslos geliebt werden. Nicht, du musst irgendetwas leisten und dann darfst du dazugehören, sondern einfach, weil du da bist, bekommst du Annahme. Es ist schön, dass du da bist. Und man darf in einer Familie heranreifen und Stück für Stück lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das gibt es übrigens, all diese Punkte, nirgends. Weder in deinem Freundeskreis, weil da werdet ihr vermutlich ähnliche Interessen haben, die gleiche Chemie haben, irgendwie. Deswegen seid ihr im Freundeskreis. Du wirst es auch nicht an deiner Arbeitsstelle wiederfinden, diese Punkte. Und du wirst es auch nicht an der Uni wiederfinden. Oder hast du es schon mal erlebt, dass irgendwie nach einer Klausur bist durchgerissen und sagt der Professor, ach, komm mal nach vorne, ich drück dich. Ist nicht so schlimm, was du geleistet hast. Darfst du nächstes Jahr trotzdem weiter mitmachen? Nee, da musst du eine Leistung erbringen, ist ja auch normal. Dein Chef erwartet auch von dir Leistung, dafür wirst du bezahlt. Da wirst du nicht hineingeboren. Im Sportverein wird von dir Training erwartet, gute Leistung beim Spiel, ansonsten brauchst du gar nicht wiederkommen. Aber in deiner Familie ist es anders. Du wirst hineingeboren, bist auf einmal da. Und deine größte Leistung zu Beginn ist eine volle Windel und vielleicht noch ein Röpser nach dem Stillen. Das war's. Aber du bist einfach da. Und man freut sich darüber, dass du da bist. Einfach so. Du bist angenommen, du bist geliebt. Und das ist Gottes Bild von Gemeinde. Du kommst hinein, wirst hineingeboren, du bist einfach geliebt. Einfach so, einfach weil du da bist. Du trägst in unserer Familie nichts zum Haushalt bei, wenn du Maja heißt. Ja, bist ein Jahr alt. Die vollen Windeln stimmen immer noch. Das, was du schaffst, ist Playmobil-Figuren in Haare abbeißen. Klasse. Aber ansonsten keine Leistung. Aber du wirst bedingungslos geliebt. So ist es bei uns in der Familie. Unsere kleine Tochter, sie wird bedingungslos geliebt. Egal, was sie macht. Auch wenn ich mal sauer auf sie bin, aber ich liebe sie. Einfach, weil sie da ist, weil sie Teil unserer Familie ist. In Johannes 13 heißt es, eure Liebe zueinander, sagt Jesus zu den Jüngern, wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. So wie ihr euch gegenseitig annehmt, so wie ihr miteinander umgeht, daran werden die Menschen das erkennen, dass ihr Familie seid, dass ihr was Besonderes seid, dass ihr nicht irgendein Verein seid, die ein gleiches Interesse haben, sondern daran, dass ihr so miteinander umgeht. Familie bedeutet also, es geht auch gar nicht in allererster Linie um mich, um Individualisten, dass irgendjemand groß rauskommt, sondern in der Familie geht es ums Team. In meiner Familie dienen mir nicht alle, obwohl ich das Geld reinbringe. Ja? Also kann ich nicht erwarten, dass meine Frau pünktlich das Essen auf den Tisch stellt, schließlich bringe ich das Geld rein. Nein, weil es geht in Familie nicht um mich, um Individualisten, um meinen Fernsehprogramm, mein Lieblingsfilm, meine Lieblingsfreizeitstätte, wo ich gerne hin möchte, sondern es geht um die Familie an sich. Familie gewinnt, wenn alle gewinnen. Es geht nicht um mir, meiner, mich, sondern um wir, uns, unser. Wenn wir gemeinsam etwas schaffen, heißt das, wir sind nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten. In meiner Familie brauche ich nicht stolz sein, das schaffe ich schon alleine. Nein, sondern gemeinsam. Das ist der Schlüssel in dem ganzen Ding, dass wir die Dinge gemeinsam tun. Gemeinsam, glauben wir, können wir ein großartiges Zuhause oder anders ausgedrückt, ein großartiges Haus Gottes schaffen. Und dabei klammere ich Gott nicht aus. Das dürfen wir niemals tun, sondern Gott und das Wirken seines Heiligen Geistes ist immer die Grundlage all dessen, was wir tun. Und aus dem heraus tun wir diese Dinge. Aber in einer Familie kann ich Teil von etwas Größerem sein. Meine Familie wird mich normalerweise überleben. Sie wird fortbestehen. Und auch die Gemeinde Gottes wird nach mir fortbestehen. Und sie wird auch nach dir fortbestehen. In den nächsten Generationen. Sie wird weiter bestehen. Wir sind Familie, die gemeinsam ein Zuhause schafft. Den zweiten Punkt, den ich da mal rausgezogen habe, sind, wir sind Familie, die gerne Gastgeber ist. Ich bin vor einiger Zeit als Gastsprecher in einer Gemeinde gewesen und ich war so, keine Ahnung, 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn, bin ich da gewesen, bin da reingekommen, dann waren da schon 10, 15 Leute, haben irgendwelche Sachen vorbereitet und dann bin ich da reingekommen, habe mich umgeguckt. Irgendwann habe ich mir einen auserkoren, den ich schon irgendwie so ein bisschen kannte, bin auf ihn zugegangen. Dann hat er mir Hallo gesagt, der konnte nicht mehr ausweichen. Dann habe ich gesagt, vielleicht könnte ich ein Glas Wasser kriegen, ich habe voll Durst. Da hinten ist die Küche um die Ecke. Da findest du irgendwo in den Schränken auch ein Glas und ein Wasserhahn, kennt sich ja auch mit aus. Ja, kriege ich hin, keine Frage. Ne? Also das traue ich mir noch zu. Und ich erwarte als Gastsprecher auch keine Sonderbehandlung. Nein, definitiv nicht. Aber ich frage mich, wenn ihr mit mir als Gastsprecher so umgeht, wie geht ihr mit anderen Gästen um? Auch so? finden sich schon zurecht. Also zu Hause mache ich das nicht. Ich glaube, man kann Gastgeber sein. Die Gemeinde da, wo ich war, war auch Gastgeber. Oder man kann gerne Gastgeber sein. Und da steht, wir sind Familie, die gerne Gastgeber ist. Und in einer Familie, die gerne Gäste empfängt, ist es so, dass Menschen das wahrnehmen können. Hier bin ich erwünscht. Hey, die haben gewusst, dass ich komme und die haben sich darauf vorbereitet. Wow, ich bin hier wirklich willkommen. Da hat mir jemand die Tür aufgemacht. Mir hat jemand gesagt, hey, guck mal da hinten, da ist übrigens die Toilette. Wenn du was brauchst, ich helfe dir, ich hole dir auch einen Kaffee. Weil zu Hause mache ich das auch so. Und jetzt mal auf dieses Gebäude bezogen, wenn du Teil der Familie bist, dann bist du ja automatisch Gastgeber. Und ich glaube, für jeden Gast wäre es cool, wenn du gerne Gastgeber bist. Und wir haben schon viele tolle Leute, die gerne Gastgeber sind, wo man das wahrnehmen kann. Und das ist großartig. Ich hoffe, ihr habt das alle schon mal erlebt, irgendwo hinzukommen und zu erleben, die haben alle auf mich gewartet. Ich bin hier gefühlt der König. Also, es ist toll, so ein Gefühl. Oder wenn aus jeder Pore kommt das heraus, die sind gastfreundlich. Die haben wirklich auf mich gewartet. Und habt ihr, was das mit euch macht? Was für eine Offenheit ihr auf einmal für Dinge habt, wie ihr auf die Dinge ansprengt, was es mit eurer Laune macht, was es mit eurem Selbstbild macht. In Lukas 15 erzählt Jesus eine recht bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Vater hat zwei Söhne und der eine Sohn, der ist ganz schön dreist, der sagt, weißt du was, Vater, zahl mir mal mein Erbe schon aus. Bist zwar noch nicht tot, aber ich will es jetzt haben. Batz. Nimmt das Erbe, geht hin, verprasst das alles, ja, macht sich ein tolles Leben, verballert alles und irgendwann ist die Kohle weg, sitzt da bei den Schweinen, muss noch deren Essen, hätte er gerne, kriegt er aber auch nicht so richtig, als Jude eh doof, nicht so weit ausholen, Jürgen. Und dann sagt er, hey, voll doof hier, ich will zurück zu meinem Dad, aber ich habe den so blamiert, ich kann nicht als Sohn zurückgehen. Kann ich nicht machen, kann ich nicht bringen. Aber ich könnte ja hingehen und ich könnte ihn fragen, ob ich bei ihm arbeiten darf. Weil den Leuten, die da arbeiten, denen geht es 1000 Mal besser als mir hier. Und er macht sich auf und dann kann man etwas unfassbar Geniales leben. Und das drückt etwas von Gottes Herzen aus, das, was Jesus an der Stelle rüberbringen wollte. Ups, ach, habt ihr schon längst gelesen. Ich war wieder zu weit. Da heißt es, er war noch nicht weit entfernt, also der Sohn, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Ich habe das manchmal, wenn ich nach Hause komme, dann rennt mein kleiner Sohnemann aus der Tür raus und rennt mir entgegen. Also jetzt bin ich der Vater, dann muss ich jetzt einmal umdrehen. Der erwartet es sehnsüchtig. Gott erwartet es sehnsüchtig, dass Menschen zu ihm nach Hause kommen, den Weg zurückfinden. Und wir als seine Kirche repräsentieren ihn hier. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir repräsentieren Gott an dieser Stelle. Und stehen draußen vor der Tür und warten darauf, dass Menschen den Weg nach Hause finden. Also nicht, dass jetzt alle im DLB 14 einziehen, aber ich glaube, das versteht ihr. Es drückt etwas von Gottes großartigem Wesen aus. Er wartet Tag für Tag, dass Menschen diesen Weg zurückfinden. Und ich glaube, mein Lächeln, mein, kann ich dir mal einen Kaffee holen? Kann ich dir die Räume hinten zeigen? Darf ich dich zum Mittagessen einladen? Was auch immer, ist ein Ausdruck von Gottes Wesenszügen, die so normal klingen. Gar nicht so, oh, dann kam der Heilige Geist auf mich und das habe ich gemacht. Nee, das klingt noch ganz normal, aber das ist auch etwas ganz Normales, was Gott durch dich wirken möchte. Auch angestoßen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, Kirchen sollten die gastfreundlichsten Orte der Welt sein. Amen. Das war noch sehr leise. Nicht IKEA. Die sagen, oh, schön, dass du da bist. Nicht irgendein Restaurant, wo sofort ein Kellner kommt und sagt, weißt du was, was möchtest du essen, was möchtest du trinken? Ich bin freundlich zu dir, kann ich dir noch einen Kinderstuhl bringen? Nein, ich glaube, Kirche sollte der gastfreundlichste Ort auf der Welt sein, weil wir Gott repräsentieren und Gott ist gastfreundlich? Also ich könnte jetzt mal einsteigen, was hieß Gastfreundschaft im Alten Testament, im Neuen Testament, zur Zeit Jesu, und es ist unfassbar. Völlig anders als in unserer deutschen Kultur. Aber wäre es nicht cool, wenn Menschen sagen, hey, ich war übrigens in einer Kirche, in einer FCG, und weißt du, was die sind? Gastfreundlich. So würde ich die beschreiben. Die haben sich darauf gefreut, dass ich komme. Gastfreundschaft, wenn man so dann doch nochmal ganz kurz im Alten und Neuen Testament schaut, weist dem Gast einen Ehrenplatz zu, eine besondere Stellung. Gut, wir stellen jetzt keine Plastikstühle auf, wo wir dann unsere Gäste draufsetzen. Das wäre auch nicht so ehrenvoll. Aber wie kann man das denn umsetzen, Gästen einen besonderen Platz zu geben? Ein Stück von dieser Kultur von damals ist uns schon noch erhalten geblieben. Wenn du heute Mittag jemanden zum Essen da hast und dann wird das Fleisch verteilt und dann geht es darum, wer kriegt das erste und das größte und schönste Stück, dann sage ich bin der Hausherr. Nein, ich frage den Gast. Einfach, weil er Gast ist. So normal, so simpel. Gastfreundschaft wurzelt in dem Herzen Gottes und deswegen sind wir als Familie gerne Gastgeber. Und der dritte Punkt, wir sind Familie, die aufeinander angewiesen ist. Jonathan ist 3, kommt morgen in den Kindergarten, musste zu Anfang gar nichts in die Familie einbringen, aber er ist mittlerweile ja nun auch schon 3 und wir haben tatsächlich die Erwartung an ihn, dass er sein Zimmer mit uns gemeinsam aufräumt. Ja, also die Playmobil-Figuren ohne die Haare wieder in die Kiste tut, weil er schon 3 ist. Weil wir glauben, das entspricht tatsächlich schon seiner Begabung, das Playmobil-Händchen zu nehmen und in die Kiste zu tun. Das kann er schon, weil er soll Verantwortung lernen. Er ist Teil einer Familie und im Laufe des Lebens, im Laufe des Älterwerdens soll er Dinge lernen. Auch die Verantwortung hat eine Familie für die Kinder, die ihr anvertraut sind. In einen Reifeprozess hineinzubringen. Und so ist Familie, auch Gemeindefamilie, etwas, wo jeder reifen darf, wo jeder ein Stück vorankommen darf, wo jeder mehr und mehr Verantwortung trägt, wo jeder seinen Beitrag letztlich auch leistet. Je nach Begabung, je nach Talent, je nach Ressourcen übernimmt man ab einem bestimmten Alter Verantwortung für die Gesamtheit. Auch das ist in einer Familie normal. Das, was Gott mir anvertraut hat für die Versorgung meiner Familie, werde ich auch in meine Familie hineingeben. Das ist ganz normal. Ich werde nicht sagen, ich habe das Geld verdient. Und wie Jonathan, Maja und Miriam klarkommen, ist mir egal. Weil ich habe das Geld verdient. Die können vom Kindergeld leben, meinetwegen noch. Nein, es ist meine Familie. Ich trage Verantwortung für die. Und genauso bin ich auch angewiesen, dass Miriam ihre Zeit zu einem Großteil dafür investiert, dass unsere Kinder genial erzogen werden. Dass unsere Kinder mit ihnen geniale Sachen gemacht werden. Und da bin ich unfassbar dankbar für, weil ich bin darauf angewiesen. Und sie ist darauf angewiesen, dass ich etwas von meinen Finanzen in unsere Familie reingebe. Oder all meine Finanzen. Und auch in Gemeindefamilie funktioniert das genauso. Ich trage Verantwortung für die Gesamtheit. In 1. Korinther 12 heißt es, ich komme zum Ende, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich auch nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil, jetzt füge ich das ein, der Familie dazu. Es geht nicht ohne dich. Funktioniert nicht, sagt die Bibel deutlich und wird man aus dem Familiengeschehen auch ableiten können. Du bist unersetzlich. Kannst du das, doch, ich manchmal stehe ich auf solche Sachen, manchmal nicht, aber sag doch mal deinem Nachbarn, du bist unersetzlich. Und jetzt noch hinterher, wirklich. Wenn ich krank bin, flach liege, dann powert meine Frau extra rein. Okay, dann muss die die Dinge von mir auch noch übernehmen, auch noch den Müll rausbringen. Und da gibt es so Zeiten, ja. Aber in der Regel läuft das anders. In der Regel bringt jeder seinen Teil auch gerne ein, weil wir Familie lieben. Unsere Kirche ist keine Bezahlkirche, wo ich sonntags den Klingelbeutel bezahle und dann wird hier Musik abgespielt, so wie so eine Jukebox. Das ist nicht das Prinzip, sondern das Prinzip ist, wir sind Familie. Wir lieben es, uns zu investieren mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unseren Begabungen, auch mit unseren Finanzen. Wir lieben es, weil wir diese Familie lieben. Unsere Kirche ist eine Familie, die auf dem Einsatz vieler Menschen beruht, die sich ihre Zeit, ihre Gaben und mit ihren Finanzen investieren. Diese Kirche lädt dich ein, Teilhaber und Mitgestalter zu sein. Nicht, du bist als Gast immer herzlich willkommen und niemand sagt dir, geh bitte raus, weil du einen Stuhl besetzt. Aber diese Kirche, diese Familie lädt dich ein, Teil der Familie zu werden, lädt dich ein, Teilhaber des Ganzen zu sein. Wir sind als Familie aufeinander angewiesen. Amen. Steht doch mit mir auf. Ich würde gerne noch beten und dann würde ich auch gerne noch eine Einladung aussprechen in diese Familie.